Herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Hallo Toko, grüße dich, schön, dass du dabei bist.
Servus Fabian, ja auch von meiner Seite wieder herzlich willkommen. Ich bin gespannt, was wir heute tun. Ich glaube, es wird tierisch gut heute.
Absolut. Tierisch gut ist ja schon quasi ein Wink mit dem Zaunpfahl, denn wir haben heute ein Thema, das nennt sich AD-Tiering.
Tiering. Gehen wir in die Zoologie oder was kann man sich da noch drunter vorstellen? Also eins vorweg, es wird nicht viel mit Tiere zu tun haben, auch wenn man da immer schön eine Brücke mitbauen kann. Aber ich glaube, wir zwei sind da absolut nicht die Fachspezialisten drin.
Nein.
Deshalb haben wir uns auch dieses Mal wieder natürlich kompetente Kollegen hinzugezogen und dann natürlich auch gleich zwei, weil wir auf dem Gebiet mit so viel Expertise glänzen können, dass wir gesagt haben, eine allein, das können wir uns nicht antun, da wollen wir gleich die geballte Kompetenz haben. Deshalb heute mit dabei Steffen Buck und Timo Geier. Steffen, vielleicht fängst du an, dich vorzustellen.
Sehr gerne, ja. Hallo zusammen, mein Name ist Steffen Buck. Ich bin jetzt seit 2 Jahren bei der SVA mit dabei, gehöre normalerweise zum Standort Ulm, was man eventuell auch im Akzent ab und zu mal hören kann. Heute darf ich in Stuttgart sitzen. Ich gehöre zum Microsoft Infrastrukturteam und mache eigentlich ausschließlich AD-Security-Projekte. Auch ich habe eine längere EUC-Vergangenheit, wie so manche schon in dem Podcast dabei waren. Ich habe früher mal Citrix-Umgebungen implementiert, Citrix NetScaler, Citrix XenApp und so weiter. Das Thema Security hat mich schon lange interessiert. Und wenn man halt mit Citrix zu tun hat, hat man wohl oder übel mit Microsoft zu tun und auch mit Active Directory. Und so bin ich eigentlich immer tiefer in das Thema AD-Tiering eingestiegen. Es gab ein Ereignis, wo ich dann eigentlich nur noch das gemacht habe. Und es war, wo ich bei einem Kunden vor Ort war, um die Citrix-Umgebung abzudaten. Und da sind mir einfach Dinge aufgefallen, die nicht so cool waren. Also als Beispiel, der NetScaler hatte die Zugangsdaten NSRoot, also Standard, hat niemand geändert. Jeder IT-Benutzer hatte Domain-Admin-Rechte, also keine Account-Trennung. Und das alles war nicht so toll. Damit bin ich zum Verantwortlichen gegangen und das ist danach nichts passiert. Ein halbes Jahr später habe ich einen Anruf bekommen, nee, alles ist verschlüsselt, wir brauchen Hilfe. So. Und also es war wirklich alles verschlüsselt, auch mit Backups und so. Also es war wirklich, wirklich herausfordernd, den Kunden wieder ins Laufen zu bekommen. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, das muss man anders machen können. Also ich möchte gern vorab Dinge tun, damit sowas nicht mehr passiert. Ich war ab und zu mal bei Kunden vor Ort, wo verschlüsselt waren. Und das macht ehrlich gesagt keinen Spaß. Es ist stressig und aufwendig. Deswegen mache ich nur noch AD-Security-Projekte im Prinzip.
Verstehe. Steffen, das war, glaube ich, die längste Vorstellung, die wir bisher in diesem Podcast hatten. Mal gucken, ob Timo Geier dieses noch schlagen kann. Herzlich willkommen, Timo Geier.
Ja, vielen Dank. Servus von meiner Seite. Name wurde ja bereits gesagt, Timo Geier. Ich bin dem Standort Würzburg zugeordnet, bin somit ein Bayer, wobei die Bayern sagen würden, wir sind keine Bayern, da ich aus Unterfranken komme. Also wir sind ja mehr oder weniger geduldet an dieser Stelle. Ich bin ebenfalls wie Steffen im Microsoft Infrastrukturteam. So meine Hauptschwerpunkte sind auch natürlich AD-Security-Themen, Tiering. Ich mache nebenher noch so ein bisschen O365-Security-Themen, PKI auch noch, natürlich mit der Microsoft-Welt und auch Mail-Security-Themen, herstellerübergreifend. Aus meiner Vergangenheit heraus, ich sag mal so nach meiner Ausbildung, habe ich mir irgendwie gefühlt Microsoft auf die Stirn tätowieren lassen. Also das heißt, ich habe so 10 Jahre klassischerweise in verschiedenen Firmen als Administrator gearbeitet, dort den kompletten Microsoft-Kosmos hinten und vorne, aber ebenso eher aus administrativer Sicht, hat da aber schon immer so ein bisschen auch den Bock, nenne ich es mal, auf Security gehabt, hat da aber halt eher so diese klassischen administrativen Themen. Ich hatte dann irgendwann auch durch die Berührungspunkte mit Exchange, die ja in jeder Firma damals vorhanden waren, auch erstmals mit PKI, Zertifikate zu tun, so durch ist das Ganze so ein bisschen entstanden, die Affinität zu PKI-Themen. Und irgendwann habe ich mir aber gesagt, Administration, nee, das möchte ich nicht bis zu meiner Rente machen, das ist für mich zu langweilig. Und so war der Weg zum Consultant oder in das reine Dienstleistungsgeschäft für mich geebnet und habe damit dann natürlich auch den Fokus rein auf Security gesetzt. Und ich sage immer zu meinen Kunden, wenn ich mit denen rede, mein Ziel ist es, dass ein Angreifer es entweder gar nicht schafft, ins Netzwerk zu kommen oder, wenn er unsere Handschrift sieht, bestenfalls abzubrechen, weil er weiß, es wird sehr komplex und sehr schwer bis unmöglich, das System zu übernehmen. So viel von meiner Seite.
Ach je, das ist ja fast schon ein Aufruf. Da müssen wir natürlich vorsichtig sein, dass wir da jetzt nicht jemanden anlocken, der sagt, okay, Challenge accepted. Aber sehr cool. Ja, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, ihr seid ja, habt ihr auch gerade erzählt, schon ewig im Business drin und ihr lebt ja auch für dieses Thema. Also wir, Herr Toko und ich, wir hatten jetzt eben schon gesagt, es geht um Active Directory Tiering und was das genau bedeutet, das klären wir gleich auf. Aber kurz im Vorfeld, wir hatten ja gesprochen und in dem Vorgespräch hat man schon gemerkt, ihr lebt dafür, ihr liebt das Thema und ihr steckt da wirklich tief drin und holt da natürlich auch gerne sehr weit aus und erzählt halt auch Fun Facts und Deep Facts und sowas halt alles. Das finden wir immer alles sehr gut. Wir müssen euch da aber natürlich dann immer so ein bisschen einbremsen, damit wir halt dann auch unsere ganze Agenda schaffen. Von daher also schon mal Entschuldigung an euch beide dafür. Aber dann lasst uns doch gleich mal einsteigen in dieses Thema Active Directory Tiering. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht großartig erklären, was Active Directory in der Tiefe ist. Aber Timo, wenn du jetzt, sag ich mal, irgendeinem Teenager oder einem Schüler erklären wollen würdest, was ist eigentlich Active Directory, wie würdest du das tun?
Jetzt muss ich an der Stelle sagen, wahrscheinlich würde mir das ein Teenager erklären, beziehungsweise was ist es in der Cloud? Ne? Es sind ja alle Cloud auf den heutzutage. Stimmt, genau. Ja. Also Active Directory, kurzum, ist im Endeffekt ein zentraler Verzeichnisdienst in einem Unternehmen. Also jeder Kunde hat nahezu ein Active Directory. Das heißt, dort sind im Endeffekt alle Benutzer, alle Computer, alle Gruppen beheimatet. Und die Benutzer authentifizieren sich, wenn morgens der Rechner hochgefahren wird, bestenfalls authentifizieren sie sich an der entsprechenden Active Directory-Domäne mit ihrem Benutzernamen und Kennwort. Und dann werden dort natürlich die Zugriffe auf Netzwerkressourcen wie File-Services, Printer, was auch immer in so einem heterogenen Netzwerk vorhanden sein kann, über diesen zentralen Verzeichnisdienst gesteuert. Das heißt, einerseits über die Gruppenmitgliedschaften darf der angemeldete Benutzer darauf zugreifen. Andererseits natürlich auch werden die Server unter anderem darin gemanagt. Also man hat im Endeffekt auch so eine zentrale Verwaltbarkeit von den ganzen Microsoft-Objekten, die da so Mitglied sind. Und damit einhergehend gibt es natürlich auch verschiedene Protokolle, nur um mal eine der wenigen oder bekanntesten zu nennen, das klassische DNS-Protokoll. Ich glaube, das kennt jeder hier in der Runde, um natürlich Computernamen zu IP-Adressen aufzulösen und umgedreht. Dann gibt es das sogenannte LDAP-Protokoll. Das ist im Endeffekt so der tragende Punkt, was das ganze Thema Zugriff auf diesen Verzeichnisdienst betrifft. Beispielsweise, wenn ich mich einer Applikation anmelde, dann greift diese Applikation über LDAP auf den Verzeichnisdienst zu und fragt nach, darf der User Timo sich an dieser Applikation anmelden in Form von Gruppenmitgliedschaften. Ein Kerberos-Protokoll, das ist zum Beispiel so auch eine der zentralen Stellen, an denen wir gerne schrauben, wenn wir uns im Thema AD-Security bewegen. Also das proprietäre Authentifizierungsprotokoll, was natürlich gewisse Schwachstellen beheimatet, auch weiterentwickelt wurde im Laufe der Jahre von Microsoft und. Aber ich glaube, an der Stelle will ich euch da nicht weiter damit langweilen, was das ganze Thema betrifft.
Kann man nur kurz zusammengefasst, ich überlege gerade so, ob für all die Leute, die es noch kennen, also alle, die in den 80ern und früher geboren wurden, die kennen vielleicht noch das Telefonbuch und die gelben Seiten. Das heißt, so im Grundprinzip kann ich mir erstmal vorstellen, dass so ein Verzeichnisdienst oder so ein Active Directory ist halt ein Telefonbuch, wo ich Personen finde und gelbe Seiten, wo ich vielleicht noch Dienste und Computer und Server finde und kann da halt nachschlagen, wo die halt sind. Aber halt auch irgendwelche Dienste, die dann halt darauf entweder Zugriff gewähren oder die mir halt dann dabei unterstützen, um was anderes zu machen.
Genau. Also man kann es mit den gelben Seiten vielleicht so sagen, dass der Togo jetzt beispielsweise nicht auf die letzte Seite zugreifen darf, warum auch immer, weil dort datenschutzrelevanten oder sensible Daten stehen oder der Timo beispielsweise nicht auf die Seite 45, wo Daten drin stehen, die nicht für meine Augen bestimmt sind.
Okay, aber du hast ja eingangs schon gesagt, Timo, für gewisse Klientels möchtest du es extrem erschweren, auf genau diese Informationen zuzugreifen. Steffen, warum macht's das Ganze vielleicht so schützenswert, auch dieses Thema AD? Ihr habt das AD Security genannt. Ist das der heilige Gral oder vielleicht warum legen wir da so viel Wert drauf, dass das Ganze so ja von außen auch sicher gemacht wird?
Also es ist so, in allermeisten Fällen bei Kunden sind halt alle Systeme, die es im Prinzip so gibt, also von Clients angefangen, im Prinzip alle Server, die ganzen Systeme, die für die Produktion verantwortlich sind, hängen im Active Directory. Und bei der Analogie zu bleiben mit dem Telefonbuch, wenn ein Angreifer kommt und so einen in Anführungsstrichen klassischen Ransomware-Angriff durchführt, nimmt er einfach einen großen Schredder, packt dort das Telefonbuch rein und alles ist klein gehäckselt und dann steht man im Prinzip vor nichts da. Die ganzen Business-Prozesse, die halt auf dem Active Directory basiert haben, funktionieren nicht mehr und im Prinzip niemand kann mehr arbeiten. Hey. Alle Angriffe, die ich so kenne, fangen immer damit an, ein Angreifer bekommt Zugang zu einem Benutzer-Account. Der Benutzer-Account darf noch nichts wirklich tun, aber dann schafft er es, wenn halt das AD nicht gehärtet ist und kein Tiering vorhanden ist, was wir gleich noch erklären, schafft es halt von einem Benutzer zum anderen zu kommen, vielleicht zu einem Client-Admin, dann zu einem Server-Admin und das Ziel vom Angreifer ist immer, Domain-Admin-Rechte zu erlangen und sobald das geschafft ist, ist im Prinzip Game Over, dann hat er im Prinzip alle Systeme, alle Server unter Kontrolle und kann halt über das Active Directory einmal den Knopf drücken, dass alles verschlüsselt wird. Und deswegen ist so wichtig, das AD so gut wie es geht zu schützen.
Und wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da verschiedene Arten, wie man diese Informationen preisbekommt? Also sprich, wie ich Zugang zu dem Ganze bekomme, von innen, von außen? Gibt es da bestimmte Methoden, wo man drauf achten muss?
Also es gibt ein gutes Schaubild, was ich versuchen möchte zu erklären. Es besteht immer aus so drei Blöcken. Der eine Block ist so initialer Zugriff und dann passiert im zweiten Block so Lateral Movement und Privilege Escalation und dann im dritten Schritt passieren die bösen Dinge, wo halt Daten abgeflossen oder wo der Angreifer Daten abfließt. Er versucht, die Backup zu zerstören und dann letztendlich zu verschlüsseln. Und der initiale Zugriff besteht aus unterschiedlichen Möglichkeiten. Das eine ist Phishing, was vermutlich allseits bekannt ist. Über Phishing versuche ich jemanden da dazu zu bringen, Credentials einzugeben, also Username und Passwort einzugeben. Da hat der Angreifer halt schon mal Username, Passwort. Und wenn ich dann auch noch VPN habe, wo nicht mit MFA abgesichert ist, dann habe ich schon mal einen Schritt im Unternehmen drin und dann geht es halt weiter. Oder Passwort-Guessing, also einfach versuchen, Passwörter zu erraten. Und da auch so, ja, Fun Fact, das ist wirklich unglaublich, was man für Passwörter bei so Unternehmen sieht. Von Start 123 angefangen über Kundenname 2024 Ausrufezeichen. Jetzt, wenn wir vielleicht Europameister werden, wird es Europameister 2024 Ausrufezeichen werden. Also Leute sind nicht gut darin, sichere Passwörter auszusuchen. Und dann habe ich halt auch schon mal valide Zugangsdaten.
Oder liegt ja vor allen Dingen auch immer daran, weil das Ausdenken eines Passworts mag ja noch einfach sein, aber das Merken eines Passworts, das ist ja die eigentliche Herausforderung.
Ja. Hat man ein gutes Passwort, kann man es sich nicht merken. Wenn man es sich merken kann, hat man kein gutes Passwort.
Ja, genau. Ja.
Oder, kleiner Fun-Fact am Rande, wenn man mal im System ist und sich das Passwort nicht merken kann, schreibt man sich unter Umständen vielleicht auch ins Description-Feld des entsprechenden Users, sodass es der Angreifer direkt im Klartext lesen kann und sich bedankt, dass er nichts tun muss und die Domäne schlichtweg direkt übernehmen kann.
Alles schon gesehen, du hast völlig recht.
Ja, soll es auch geben, solche Gedankenstützen, ja, dass man die so offensichtlich irgendwo auch unter die Tastatur klebt oder so, ja. Aber da bräuchte ich ja physikalischen Zugang, klar. Ja. Aber ja, hatte ich gerade auch wieder ein Screenshot, hast du mir ein Fax gesendet? Und ich muss dann wirklich anfangen zu schmunzeln und sage, also wer weiß, ja, was ich tue. Faxen, ich glaube, ich habe das schon 10 Jahre nicht mehr gesehen oder niemand Hand gehabt, der Fax, ja. Aber da war halt auch, jemand möchte der gegenüberliegende Person einen Fax schicken und man muss halt den Button klicken und dann wahrscheinlich auch User Credentials eingeben, damit man an dieses Fax drankommt, wo dann wahrscheinlich Edgy Badge drinsteht oder so, ja.
Ich muss bei Fax auch immer zuerst an eine Biersorte denken, als an so eine Kommunikationsmöglichkeit.
Ja, auch die muss man anstechen, ja, damit man sie trinken kann. Aber jetzt mal diese spannende Sache mit diesem Zoo, ja, also sprich, wenn wir über Tiere reden oder über dieses Tiering. Was kann ich mir da drunter vorstellen, Tiering?
Also grob gesagt kann man es in Tier kommt ja aus dem Englischen, also ich stelle mich ja auch zwar gerne in manchen Vorträgen mal als Safari-Guide der SVA vor, aber in der Tat,
soll durchaus vorkommen, ja.
Wie ihr schon erwähnt habt, hat das Tiering nichts mit Tieren im üblichen Sinne zu tun. Das Tier beschreibt im Endeffekt eine Klasse und so gehen wir auch an das Thema ran. Das heißt, in einem Multi-Tiering, in einer Multi-Tiering-Umgebung, so wie man es am Ende des Tages nennt, werden die Systeme in verschiedene Schutzklassen eingeteilt. Klassischerweise gibt es ein Tier 0, ein Tier 1, ein Tier 2. Tier 0 ist die höchst zu schützende Klasse. Also das heißt, dort liegen die ganzen Server-Infrastrukturdienste drin, die entweder Identitäten beheimaten, wie zum Beispiel in einem Active Directory, der klassische Domain-Controller, der quasi die Datenbank, diesen Verzeichnisdienst des Active Directories beheimatet und bereitstellt, geht aber auch weiter über Dienste und oder Server, die entsprechend tief mit Accounts oder Benutzern oder administrativen Accounts aus dem Kontext interagieren, wie ein PKI-Server, also Zertifikate, wie ein ADFS-Server, kann auch entsprechende Hardware sein, auf denen das ganze Thema läuft. Da kommen wir dann aber gleich nochmal drauf, was diese Segmentierung an sich betrifft. Das Tier 1, das wäre quasi die nächst unten drunter liegende Klasse. Das ist im Endeffekt die Applikationsklasse, wenn man sie mal so nennen will. Also das heißt, dort befindet sich jeder reguläre Member-Server, so erkläre ich es immer den Kunden, also sei es das ERP-System, ein Versandsystem, Exchange-System unter Umständen, das ist immer so ein bisschen eine Grauzone, da will ich hier aber gar nicht weiter drauf eingehen. Also es ist im Endeffekt so alle Applikationen, die der Kunde in seiner Infrastruktur so verwendet, in seinem Daily Business. Und das letzte Tier ist dann im Endeffekt das Tier 2 und das ist so dieses Kleintier, wenn man es so nennen will. Also das heißt, dort liegen die regulären Clients, die Benutzer, die Notebooks, die Desktops, aber auch beispielsweise Printer, mobile Endgeräte. Also im Endeffekt alles, was der Mitarbeiter von seiner Firma zur Verfügung gestellt bekommt, um natürlich in der IT, also in der digitalen Welt, arbeiten zu können. Und diese Tiers, diese drei Tiers in dem Fall, die gilt es natürlich komplett voneinander zu trennen. Und das ist natürlich einerseits diese Komplexität, die das ganze Thema mit einherbringt, aber auch natürlich, ich sag mal so ein bisschen den Wandel, wie arbeite ich als Administrator? Ich glaube oder hoffe, dass das am Ende unseres Podcasts so ein bisschen klarer wird. Das soll ja nicht einschüchtern und wir wollen ja auch nicht den Kunden sagen, es wird alles komplizierter, aber am Ende wird sich die Arbeitsweise ändern und nicht zugunsten der Administratoren. Aber diese Drei-Tier-Einteilung, das ist quasi so dieses ganz grobe Konstrukt, was wir unter einem Multitiering verstehen.
Das heißt, wenn ich es jetzt doch nochmal auf die Tierwelt übertrage, könnte man eigentlich sagen, dass ich habe quasi, dass das Tier-Null-Level wären dann so meine Tierarten, die, sag ich mal, vor dem Aussterben bedroht sind, weil ich, wie zum Beispiel der Blauwal oder der Eisbär oder irgendwelche seltenen Schildkröten, die ich tatsächlich halt einfach so gut es geht einfach schützen muss. Da kommt niemand ran, die darf keiner füttern, die darf keiner von aus ihrem natürlichen Lebensraum entreißen, was auch immer. Das heißt, das ist dann auch, sind im übertragenen Sinne dann auch die Systeme in meinem Unternehmen. Wie du es vorhin ja auch gesagt hast, wie zum Beispiel Active Directory oder ähnliche Dinge, die wirklich den Kern meiner IT-Infrastrukturlandschaft ausmachen. Und umso weiter ich dann quasi von Tier 0 mich entferne, also ich kenne mich jetzt nicht so gut im Naturrecht aus, deswegen hoffe ich jetzt nicht, irgendeinem Tier zu nahe zu treten. Aber sag ich mal, Tier 1 wäre dann vielleicht, sage ich mal, vielleicht der Spatz. Hoffe ich. Ich hoffe, der ist nicht vom Aussterben bedroht. und Tier 0 ist dann, weiß ich nicht.
Tier 2 meinst du, glaube ich.
Tier 2, genau. Wir wollen ja weiter weg von der Sicherheit. Tier 2 ist dann, weiß ich nicht, irgendwie so eine ätzende Mücke oder weiß ich nicht. Die Wespen, die Bienen auffressen oder so. Die brauche ich eigentlich nicht schützen, weil die schützen sich sowieso irgendwie. Also davon gibt es einfach, weiß ich nicht. Also wie gesagt, ich kenne mich jetzt nicht in der Naturwelt nicht zu sehr aus. Ich hoffe, ich bin da niemandem zu nahe getreten. Aber so ungefähr kann ich mir das vorstellen. Null ist halt einfach wirklich einfach darauf achten, dass da gar nichts mit passiert. Das soll einfach immer laufen. Da darf keiner ran, das darf keiner zerstören, sei es nun mutwillig oder auch aus Versehen. Und umso weiter ich davon halt weggehe in der Zahlenreihe, im Turing-Modell, desto, sag ich mal, ich will nicht sagen unwichtiger wird's, aber desto weniger oder schützenswerter ist es, weil der kann meinetwegen dann halt auf Tier-2-Niveau, sag ich mal, jetzt hier so ein Client oder sowas halt zwar reinkommen, aber solange ich sicherstellen kann, dass der halt dann nur auf Ebene 2 bleibt oder in Tier 2 und nicht weiter in 1 und 0 hopst, kann mir das dann eigentlich schon egal sein.
Genau, das ist im Endeffekt das Ziel. Vielleicht noch ergänzend sei hier erwähnt, dass sich dieses Tiering nicht auf Unternehmensdaten bezieht. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Diskussion hatten wir auch schon. Weil wir als Dienstleister können ja gar nicht einschätzen, was ist denn businesskritisch aus der Datensicht eines Unternehmens, sondern wir reden hier natürlich rein aus der infrastrukturellen Sicht. Aber genau das ist es. Durch dieses Multitiering wird dem Angreifer das Leben maximal erschwert, sodass er, wie eingangs erwähnt, im besten Fall einfach keine Lust mehr hat und sich denkt, naja, ich gehe mal zum nächsten, ich finde sicherlich einen, der kein Tiering im Einsatz hat.
Okay, dann aber meine nächste Frage. Jetzt haben wir ja gesagt, im Tiering 0 steht halt mein Active Directory, aber Active Directory ist ja nicht alles. Aber ist es dann nicht so, dass ich auch meine eigene Infrastruktur in meinem Unternehmen auch erstmal kennen muss? Also auch da will ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber es ist ja schon ab und zu so, dass man halt in ein Unternehmen halt kommt und dann fragt man halt mal, ja, wie viele PKI-Server habt ihr, also für Zertifikate oder was auch immer, und dann kriegt man halt so schwammige Antworten und dann denkst du, hä, sind es denn jetzt nur 3 oder ist es eine einstufige oder eine keinstufige oder was auch immer? Und dann, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Wir hatten mal eine, dann gab es da eine Umstellung. Müsste ich jetzt nochmal irgendwo nachgucken oder so. Also es ist ja dann auch, also verstehe ich das erstmal richtig, dass ich aber auch erstmal meine eigene Infrastruktur, quasi alles, was über, also um zu wissen, was ich schützen will, muss ich ja erstmal wissen, was ich habe, korrekt?
Korrekt, ja. Genau. Und das ist so die Herausforderung bei solchen Projekten, wie du korrekt gesagt hast. Wir müssen im Prinzip einmal die komplette Umgebung zum einen verstehen, aber letztendlich dann, wenn das Projekt fertig ist, haben wir eigentlich jedes einzelne System einmal angefasst und einmal auf links gedreht und abgesichert.
Das heißt aber auch, um zu wissen, was ich schützen will und um zu wissen, was ich denn habe, da geht es ja wahrscheinlich auch nicht nur um meine Services, die ich zur Verfügung stelle, sondern ich muss ja, wenn ich auch jetzt zum Beispiel in Richtung Tier 2 denke, wenn ich über Client spreche, dann meint ihr wahrscheinlich nicht nur das Betriebssystem auf einem Endgerät, sondern auch angefangen schon vielleicht von dem Endgerät aus. Oder auch, ich weiß nicht, wie ist das mit Zugangskontrolle ins Rechenzentrum rein, wo ja wahrscheinlich Hardware stehen wird, oder wenn wir in die Cloud denken, wie komme ich dahin in meine Infrastrukturkomponenten? Das spielt ja wahrscheinlich auch alles mit einer Rolle, oder?
Korrekt, ja. Also wenn wir solche AD-Tiering-Projekte machen, betrachten wir das im Prinzip schon immer ganzheitlich. Und so wie du gesagt hast, Thorsten, muss man im Prinzip auf unterschiedlichen Ebenen alles betrachten. Also es fängt schon mal an mit Hardware-Segmentierung gegebenenfalls. Also die Frage ist halt, wo laufen meine Domain-Controller auf welcher Hardware-Umgebung? Und sobald ein Tier-0-System auf einer Hardware-Umgebung läuft, muss eigentlich diese Hardware auch als Tier-0 klassifiziert werden. Oder man trennt das auf, dass man Tier-0-Systeme auf unterschiedliche Hardware packt. Auf der anderen Seite geht es mit Netzwerksegmentierung weiter. Das, was du gerade auch gemeint hast, die Clients gehören in ein anderes Netzwerksegment wie die regulären Server. Und auch ein Domain-Controller gehört eigentlich in ein schützenswerteres Netzwerk, wo nicht alle Ports irgendwie erreichbar sind. Also als Beispiel das RDP-Protokoll muss nicht von jedem Client aus erreichbar sein für einen Domain-Controller.
Wenn wir uns, oder ihr habt gesagt, die Hürden müssen extrem hochgelegt werden, dass man da nicht hinkommt. Und auch Timo, du hast schön so genannt, dass auch dieses Hardening, also sprich diese Umgebungen zu so granular sicherheitstechnisch zu durchleuchten, dass man auch vielleicht gewisse Dinge, wenn man weiß, was man hat und was man vielleicht auch nicht braucht, abschaltet.
Absolut.
Dazu muss ich aber wieder wissen, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Also ihr geht da so tief rein, dass ihr wahrscheinlich auch gewisse Dienste, wie auch immer, wahrscheinlich auch sagt, aus unserer Sicht gehören die komplett abgeschalten.
Ja, ja. Also du triffst den Nagel auf den Punkt, dass das Thema ist, wie auch der Steffen schon gesagt hat, wir drehen die Infrastruktur einmal auf links. Weil nur weil wir jetzt nur die Services, also die Basis-Services von einem Unternehmen angehen, heißt es ja nicht, dass nicht tendenziell jede angeschlossene Applikation gerade von Härtungsmaßnahmen auch betroffen sein kann. Also das heißt, wir gehen auch in eine lange Analysephase, um natürlich bestenfalls eine Repräsentative zu haben, was werden denn für veraltete Protokolle beispielsweise verwendet, wie ein NTLM V1 oder NTLM V2, um im Bestfall am Ende des Tages sagen zu können, das komplette NTLM-Protokoll wird deaktiviert und nur noch die Kerberos-Authentifizierung, die nach wie vor als sicher gilt, wird innerhalb der Authentifizierung verwendet. Sofern man feststellt, aufgrund von Legacy-Applikationen beispielsweise, Eigenentwicklungen, dass sie einfach noch auf einem älteren Stand sind und noch die NTLM V2-Authentifizierung beispielsweise benötigen, dann wird einfach die natürlich aktiviert gelassen, aber NTLM V1 zum Beispiel gänzlich deaktiviert. Verschlüsselung ist natürlich ein ganz tragendes Thema. Also ich habe auch heute noch Kunden, die sagen, naja, wir bewegen uns doch innerhalb unseres internen Netzwerks. Warum soll ich denn hier verschlüsseln? Wo ich sage, naja, da freut sich wieder der Angreifer. Da würde in dem Zeugnis stehen, im Rahmen seiner Möglichkeit war der Angegriffene stets bemüht, weil er ja bestenfalls Username und Passwort auch intern im Klartext mitlesen kann, je nachdem, wo der Angreifer sitzt. Also so ist natürlich auch hier so ein ganz tragender Punkt, dass bestenfalls jeglicher Traffic innerhalb eines Unternehmens auch verschlüsselt wird. Dies aber bietet dann natürlich auch sicher, weil auch hier gibt es natürlich Algorithmen, die innerhalb von Sekunden zurückrechenbar sind, wo auch da wieder der Angreifer lächelt und sich denkt, ha, gebt mir doch mal was zu tun, kitzelt mich doch mal ein bisschen. Soll, wie gesagt, keine Aufforderung sein. Aber am Ende des Tages muss
willst
man
wirklich sagen... Willst du einfach damit sagen, MD5 wäre hier nicht mehr das Richtige?
Bitte nicht. Bitte nicht. Also gerade
okay, dann notiere ich mich das mal.
Ja, wäre gut, wenn du kein MD5 mehr verwendest. Nein, also es ist generell einfach, wo wir an den Netzwerkprotokollen, die natürlich teilweise im kompletten Netzwerk zur Verfügung stehen müssen, weil am Ende muss sich ja jeder Client, jeder Server irgendwie an einem Netzwerk authentifizieren. Da kommen wir ja nicht drum herum. Also das heißt, selbst wieder in dieser Multitiering-Konstellation muss ich ja einen Client gegenüber dem Domain-Controller, der ja diesen Verzeichnisdienst, dieses Active Directory zur Verfügung stellt, authentifizieren können. So, das heißt, dieses Protokoll kann man netzwerktechnisch, härtungstechnisch nicht abschalten und auch nicht isolieren. Nichtsdestotrotz kann man natürlich innerhalb der Protokolle selbst an der einen oder anderen Stellschraube schrauben. Wie zum Beispiel, es dürfen innerhalb von Kerberos nur noch sichere Verschlüsselungsalgorithmen verwendet werden und bitte kein MD5 oder um ein anderes berühmtes Beispiel wie RC4 zu nennen, was ja jetzt auch schon seit wirklich längerem als kompromittiert gilt. Und so beschäftigen wir uns auch mit dem Thema Hardening. Das andere ist aber auch das Betriebssystem. Also was kann ich innerhalb des Betriebssystems tun, um es am Ende dem Angreifer, wie gesagt, den Angriff werden wir nicht verhindern. Es gibt den einen Mitarbeiter, der auf einen interessanten Link klicken wird, sofern die Angreifer vorher Social Engineering betrieben haben. Aber dass viele Dinge, die es dem Angreifer im Betriebssystem leicht machen, Cache Credentials beispielsweise, gespeicherte Passwörter, all diese Dinge, dass das einfach nicht mehr erlaubt wird, um hier natürlich auch die Hürden für den Angreifer sehr, sehr schwer zu halten, wie auch Basisdienste, die nicht benötigt werden. Nur um ein Beispiel zu nennen, bei einem Domain-Controller deaktivieren wir 46 der Basisdienste, die mit der Installation mitkommen. Weil wir sagen, für den Dienst des Domain-Controllers werden diese nicht benötigt. Und jeder einzelne Dienst bietet natürlich wieder Potenzial, um von einem Angreifer am Ende fremd genutzt zu werden.
Wow. Das sind auf jeden Fall schon mal beeindruckende Zahlen. Und zu dem Zertifikat, dem Verschlüsselungsthema ist ja auch noch zu sagen, der Protokoll ist ja eine Sache, aber im Endeffekt geht es ja, wenn ich dann zum Beispiel auch Zertifikate benutze, die von meiner eigenen internen PKI ausgestellt werden, dann muss ich natürlich auch an der Stelle, was du ja auch meintest mit den einfachen Passwörtern, darauf achten, dass meine Key-Datei, die im Endeffekt ja dafür ausschlaggebend ist, dann auch möglichst passwortgesichert ist und das eben auch nicht nur mit einem vierstelligen Zahlen-PIN oder sowas, 1234 oder ZERT 2014 oder sowas halt abgesichert ist. Also das sind Beispiele aus dem echten Leben, muss ich gerade gestehen. Aber anhand des Datums sagt ja immer schon, wie lange es her ist, aber ich erinnere mich gerade dran, wo ich dann auch so denke, ist ja schön und gut, dass ihr halt alles verschlüsselt wollt, aber was bringt mir das, wenn die Key-Datei nachher auf jedem zweiten Rechner liegt? Also ja. Zwar Admin-Rechner, aber liegt halt trotzdem halt irgendwie rum, weil jeder braucht sie halt mal und das Passwort dann halt auch möglichst einfach ist und damals vielleicht noch kein Passwortmanager genutzt wurde, wo ich dann auch so, dann können wir es uns auch wieder sparen. Also das ist ja dann auch nur so halb gut.
In solchen Projekten werden wir sehr oft über das Thema Passwörter sprechen und das ist wirklich ein leidiges Thema. Auch da vielleicht ein Beispiel, das ich hatte. Ich war bei einem Kunden unterwegs, der schon ein Tiering hatte. Wenn man sich dann aber mal die Passwörter angeguckt hat von einem Mitarbeiter, wenn halt für seine vier Accounts viermal dasselbe Passwort verwendet wurde, dann kann man sich das Tiering im Prinzip auch gleich schenken oder sparen. Dann hat man zwar faktisch ein Tiering, aber macht es kaputt, indem man wieder dasselbe Passwort für alle Accounts verwendet.
Ja, das mit den Accounts, da sind wir ja noch gar nicht angekommen. Das musst du uns gleich nochmal im Detail erklären, warum überhaupt vier Accounts. Aber bevor wir da hinkommen, oder vielleicht machen wir es, ich mach's jetzt schon, aber ich glaube, ich wiederhole die Frage dann, nachdem wir das Thema aufgerissen haben, nochmal, weil es hört sich jetzt schon an, als könnte man diese Frage stellen. Klar, es geht um Security und es geht darum, es Angreifern so schwer wie möglich zu machen oder im Fall der Fälle einfach zu wissen, okay, selbst wenn er halt irgendwo halt drin ist, unsere wichtigste Infrastruktur ist weiterhin geschützt und wir können den Angreifer wieder aussperren und gut ist. Von daher weiß ich natürlich, die Unternehmen brauchen das und wir sehen ja auch, dass viele Unternehmen da halt aus sich der Sache annehmen und auch diesen Invest halt eingehen. Aber ich würde mal gerne wissen, wenn ihr in so einem Projekt seid und da jetzt mit den Administratoren halt unterwegs seid, die lieben euch nicht, oder? Also oder anders formuliert, eigentlich hassen die euch, oder? Für all die ätzenden Fragen, die ihr stellt und für alle Teppiche, die ihr aufrollt, um zu gucken, wie viel Müll liegt eigentlich unter dem Teppich und also einfach so, wenn ich mir gerade überlege, so da kommt halt jetzt irgendjemand, externer Dienstleister, wie zum Beispiel die SVA, da kommt halt ein Steffen Buck und ein Timo Geier und dann fragen die mich so, braucht ihr dieses Protokoll? Und dann denke ich nur so, was, also
keine Ahnung.
Ja, vielleicht. vielleicht aber auch nicht.
Aus Gründen.
Lass mich in Ruhe mit deiner Frage. Also keiner, man muss ja, ich überlege mir gerade, wie aufwendig das halt sein muss, all eure Fragen halt zu beantworten. Deswegen stelle ich mir gerade, wie ist das? Erzähl doch mal kurz.
Also ich würde da mit einem klaren Jein antworten. Also aus meiner Sicht, das kommt halt darauf an, von wem aus die Motivation da ist, so ein Security-Projekt anzugehen. Wenn man bei Kunden war, die einmal so einen Security-Incident hatten, das musste nun nicht mal eine Verschlüsselung sein und Ransomware-Angriff, sondern wo halt ein Angreifer schon mal drin war und vielleicht schon mal ein bisschen weitergekommen ist, dann ist die Motivation schon da, dort was zu tun, damit es halt nicht passiert. Oder ein anderes Beispiel, wenn halt der, ohne das ist blöd zu meinen, aber wenn der IT-Leiter sagt, jo, wir müssen das jetzt tun, aber die Admins keinen Bock darauf haben, dann wird man da definitiv gegen Mauern kämpfen. Auf der anderen Seite, wenn das der IT-Admin selber will, dann hat er ja selber ein Interesse, das voranzubringen. Also es kommt wirklich aus meiner Sicht darauf an, wie arg wir gemocht werden in solchen Projekten.
Ja. Es ist auch das Thema, wir stellen auch fest, dass da so ein kleiner Wandel natürlich stattfindet. Ne? Ich hatte vor kurzem mit einem Kundengespräch, der gesagt hat, Timo, wir wollen jetzt das Thema Security angehen, weil in unserer Lokalzeitung unser Nachbar drin stand, der quasi kompromittiert wurde. Und da natürlich die Bereitwilligkeit da war. Ich meine, jeder weiß mittlerweile, es ist auch die kleine Autowerkstatt beim Nachbarn nicht mehr davor gefeit. Ne? Und da merken wir schon einen Wandel. Es ist natürlich auch, wenn die Kunden dann merken, wie komplex das Thema ist. Weil wie definiert ein Kunde AD Security? Das ist ja absolut mannigfaltig. Ne? Angefangen von, naja, wir machen mal ein bisschen Härtung. naja, wir haben hier irgendwie einen Domain-Admin und dann haben wir noch einen Helpdesk-Admin und das ist dann für uns AD-Security. So, und dann kommen natürlich wir von der SVA zum Beispiel um die Ecke und sagen, ah, nee, wir, ne, um es wieder auf die Tierwelt zu münzen, wir reden von den Big Four, von den vier großen Säulen, die am Ende oben den Löwen ergeben, wenn du es komplett machst, der dann bestenfalls den Angreifer fernhalten kann oder abschrecken kann, dass er loslässt, wenn er doch mal angebissen hat. Und das ist halt einfach das Thema. Und da sind die Kunden komplett unterschiedlich aufgestellt. Hm,
verstehe, okay.
Und nicht zu vergessen, ein Treiber dessen ist die Cyberversicherung, die wirklich in der Tat, also wo Kunden sich aufgrund dessen bei uns melden, wo sie sagen, naja, eigentlich hatten wir es gar nicht so auf dem Schirm, aber wir dachten jetzt mal, falls bei uns das Kind in den Brunnen fällt, wollen wir uns natürlich rein monetär auch absichern, machen eine Cyberversicherung und dann sagen die, naja, Moment, bevor wir euch versichern, müsst ihr natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und da ist natürlich ganz klar AD Security ein tragendes Thema, weil die Versicherung auch wissen, jeder Kunde hat ein Active Directory.
Ja, ganz klar. Ja, ich war auch bei der SVA, also ganz kurz, ich war auch bei der SVA-Veranstaltung, bei der Kundenveranstaltung von der SVA, der Level Up Cyber Security. Und da war halt auch ganz oft das Thema halt, dass die Cyberversicherungen ja im Endeffekt halt auch diese ganzen Anforderungen ja stellen. Und deswegen ist das natürlich auch ein guter Hinweis, dass auch das im Endeffekt ein Wunsch der Cyberversicherer halt in Gegend ist und man so seine Police, sag ich mal, entweder weiter reduzieren kann, die man halt zahlen muss. Aber da geht es ja wirklich halt dann wieder nur ums Monetäre. Es geht, also eigentlich machen wir uns nichts vor, es geht natürlich einfach, dass das Unternehmen nicht zerstört wird, weil wie oft hatten wir es halt in den letzten Jahren natürlich halt auch miterleben müssen, dass Unternehmen tatsächlich dann auch einfach Insolvenz angemeldet haben oder Insolvenz anmelden mussten, weil das einfach nicht mehr, weil es ja irreparabel war und da viele Schicksale dann halt auch von betroffen waren.
Ja, das sind definitiv auch immer menschliche Schicksale, mit denen man da zu kämpfen dann hat. Und das gilt es halt im Prinzip zu verhindern. Ja. Und vielleicht noch einen Schritt zurückzugehen. Das AD-Tiering, da ist halt die Herausforderung daran, dass man es nicht von der Stange kaufen kann. Also das ist jetzt kein Produkt, was es irgendwie am Markt gibt, sondern es ist im Prinzip ein Modell oder eine Vorgehensweise. Wie wir schon gesagt haben, ja, mach Segmentierung. Ja, aber was ist Segmentierung für jeden einzelnen Kunden dann bedeutet, das ist die Herausforderung in solchen Projekten, das herauszufinden. Und im Prinzip gibt es so einen Schieberegler, rechts ist Security und links ist dann Usability. Also wie kann ich noch arbeiten da damit? Und wenn man den Schieberegler ganz rechts auf Security stellt, kann halt niemand mehr arbeiten oder will niemand mehr arbeiten. Deswegen ist halt immer die Challenge da, den Schieberegler in die richtige Position zu schieben.
Ihr habt ja vorhin auch gesagt, das Thema Hardware, Hardening, Clients und so weiter spielt da eine Rolle. Wir haben schon mal kurz angeteasert mit diesen vier Accounts und so weiter und dass ihr von den Admins wahrscheinlich nicht die größten Freunde sein werdet. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wie so ein Administrator, der diese Dienste betreut und auch Anpassungen machen muss, hat der mehrere Accounts, haben wir jetzt schon gehört, ja, aber hat er auch vielleicht spezielle Hardware, also sprich, wenn da diese Hochsicherheitstrakts quasi sind, ja, also ich bin Schleuse 1, Schleuse 2, Schleuse 3 und ich darf da vielleicht auch gewisse Dinge nicht mitnehmen, ja, gibt's da auch Empfehlungen eurerseits dann?
Ja, also Empfehlungen gibt es viele und die Antwort darauf ist, es kommt halt darauf an, also komme ich nochmal auf den Schieberegler zu sprechen. Die Frage, wie viel Sicherheit soll es halt dann sein bei dem jeweiligen Kunden? Und das Sicherste, was man tun kann in diesem Kontext, ist, dass man wirklich über separate Notebooks dann spricht, dass man halt ein Office-Notebook hat, ja, indem man die bösen Dinge macht, wie ins Internet gehen und E-Mails liest, aber dann wirklich eine dedizierte zweites Notebook oder eine physische Workstation hat, in der man dann nur die administrativen Tätigkeiten macht, sei es zum Domain-Controller sich zu verbinden mit dem Domain-Admin-Kontext. Und dieser Rechner kommt halt nicht ins Internet, wo böse Dinge passieren können. Auf der anderen Seite kann man das nicht jedem Kunden sagen, ja, jetzt lauf halt dann mit 2 oder 3 oder 4 Notebooks rum. Da ist man dann definitiv kein Freund davon. Also da wird man dann oftmals der Türe verwiesen, wenn man dann diese Lösungsmöglichkeit aufzeigt. Und in der heutigen Welt ist es oftmals auch
verstehe ich auch nicht,
aber
ich lieb's, mit 4 Notebooks in meinem Rucksack rumzulaufen. Gibt doch nichts Schöneres.
Ja. Die Realität ist leider eine andere. Also das wäre das Sicherste, was man tun kann, aber halt leider oftmals nicht das Praktikablere. Und dann gibt es halt unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten, die wir dann halt auch in Workshops mit dem Kunden diskutieren und aufzeigen. Ein anderes Beispiel ist, dass man halt einen, nennt man halt immer so Jump-Server oder irgendein virtuelles Gerät, wo man dann administriert, wo man sich dann mit seinen Domain-Admin-Credentials anmeldet und von dort aus dann administriert. Was man halt auf jeden Fall nicht tun darf und soll und was dann auch nach dem Tiering nicht mehr funktioniert, dass man sich mit einem Domain-Admin auf dem Client anmeldet. Weil das würde ja wieder das Tiering brechen. Da wären wir wieder bei dem Punkt Account-Trennung. Also ein Admin, wenn er alle Tiers betreut, dieser Admin wird nicht einen Account haben und auch nicht 2, sondern er wird dann halt 4 Accounts haben. Jedes Tier benötigt einen eigenen Account. Und das ist genau das mit der Segmentierung gemeint. Tier 0, ich brauche einen Tier 0 Admin. Wenn ich auf einen normalen Server möchte, brauche ich einen Tier 1 Admin und so weiter. Ein Tier 0 Admin darf sich niemals auf einem Client anmelden, der halt kompromittiert werden kann und dann hat der Angreifer gleich mal Domain-Admin-Rechte, sondern das gilt technisch zu verhindern, also auch nicht nur organisatorisch, das sehe ich auch bei vielen Kunden, wo dann halt die Anweisung da ist, die organisatorisch, ja, melde dich bitte nicht mit dem Domain-Admin auf dem Client an. Ja, ist schön, dass man das sagt, aber technisch verhindert ist es nicht und kann trotzdem sowas passieren.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen quasi,
ja. Ja. Und deswegen fand ich deine Analogie, Fabian, von vorher nicht schlecht mit den eigentlichen Tieren. Wir werden nicht verhindern können, dass eine Fliege ausstirbt. Also was meine ich damit? Wir werden nicht verhindern können, dass ein Client mal kompromittiert wird. Irgendjemand klickt mal auf einen blöden Link oder öffnet ein Dokument, was er nicht öffnen hätte sollen, wo es sich Schadcode befindet. Das werden wir auch im Tiering nicht verhindern können. In dem Tiering verhindern wir, dass der Angreifer es dann schafft, von einem Client zu anderen Clients zu kommen und schon, also auf jeden Fall, die höheren Sprünge nicht machen kann. Zum Blauwal. Er darf niemals zum Blauwal kommen.
Ja.
Geht dann da auch einher mit, dass, wenn ich diese verschiedenen Accounts habe, wird ja wahrscheinlich auch an den Rechten, Rollen und so weiter ja auch mal mehr, mal weniger Security angelegt, denke ich mal.
Das ist absolut richtig. Das ist das zweite größtleidige Thema bei unseren Kunden. Das erste ist das, was der Steffen gerade gesagt hat. Also sprich, dass man einfach sagt, man muss die administrativen Tätigkeiten von den regulären Office-Tätigkeiten, wenn man sie mal so nennen will, trennen. Und das andere ist natürlich, wo wir auch noch hergehen und sagen, naja, es muss Administratoren geben. Es muss am Ende den einen Domain-Admin geben. Es gibt aber vielleicht auch noch dazwischen viele andere Admins. Und genau hier greift natürlich auch so die vierte Säule, das vierte Tier in diesem Multitiering, wenn man so nennen will, dieses ganze Thema Rechte und Rollen. Also das heißt, wir gehen natürlich auch her und betrachten mit dem Kunden zusammen, wie arbeitet der Kunde denn? Wie ist der IT-infrastrukturell oder auch IT-administrativ gesehen aufgestellt? Wie viele Administratoren gibt es? Gibt es eine eigene Netzwerkabteilung oder gibt es die berühmten 3 Leute, die eierlegende Wollmilchsau in einem Unternehmen darstellen, IT-technisch gesprochen, und die quasi alles tun? Und was macht denn Sinn, mit dem Kunden zu gehen? Also welchen Weg? Weil sind wir wieder auch bei dem Schieberegler, ne? Wenn ich irgendwie sage, ich bin sicherer als die Deutsche Bank, wobei Deutsche Bank leider jetzt jüngst ein blödes Beispiel ist, mit sicher, aber wenn ich Security par excellence betreiben will, nenne ich es mal, und am Ende natürlich, man weiß, das wird von den Admins nicht gelebt werden, bringt einem das auch nichts. Weil es wird auch wieder den einen Admin geben, der das alles, was wir hier mühevoll und in Kleinstarbeit mit dem Kunden implementieren, auch wieder aushebeln kann. Diese Rechte bleiben ja mindestens einer Person bestehen. Und hier geht es einfach darum, mit dem Kunden zusammen ein granulares, auch ganzheitliches Rechte- und Rollenkonzept zu erstellen. So das klassische Beispiel, was ich immer nenne, ist der Helpdesk-Admin. Wir sehen in ganz vielen Umgebungen, wenn wir in die Projekte reinkommen, wo ich dann frage, wo wir dann genau in diese Fragestunde reingehen, wo ich sage, ja, wir haben Helpdesk-Admin, haben wir, der ist Domain-Admin, der muss ja alles können. Dann stelle ich die Frage, okay, warum ist er dann Helpdesk-Admin? Dann wäre er doch aus meiner Sicht der klassische AD-Administrator. Ja, nee, der muss doch Passwörter resetten. Sage ich, ja, okay, aber muss er auch das Passwort von einem Domain-Admin resetten können? Soll er das denn tun? Macht es denn Sinn? Und muss sich der Helpdesk-Administrator auf jedem System, was dem Active Directory zugehörig ist, anmelden können? Ja, nee, das tut er ja aber auch nicht, sage ich. Das eine ist, was er nicht tut aus der Person heraus. Das andere ist aber, was tut denn ein Angreifer, wenn er an einen solchen Account kommt? Also da ist so dieses klassische Beispiel, wo wir sagen, der Helpdesk-Admin, der darf nur reguläre Benutzer-Accounts schreiben. Also das heißt Passwort-Reset, Gruppenmitgliedschaften pflegen. Alles, was er natürlich für seine tägliche Arbeit so braucht, muss er ja auch weiterhin tun können. Aber eben nicht mehr. Also in Multitiering, ich sage immer meinen Kunden, wenn ich mit dem Projekt fertig bin und ich rufe euch nachts um 3 Uhr an, ist das Erste, was ihr mir sagt, Least Privilege. Weil im Endeffekt alles nach diesem Minimalansatz geht. Das heißt, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und genau hier setzen wir natürlich auch mit einem Rechte- und Rollenkonzept an. Also das heißt, es kann natürlich sein, dass ein Administrator, der tierübergreifend arbeitet, also im Tier 0, Tier 1 und Tier 2, dass der eben nicht nur seine 4 Accounts hat, sondern vielleicht auch noch mehr, weil man sagt, es gibt noch eine ganz kritische Applikation, die man zusätzlich noch absichern will und dadurch mehr Accounts hat. Weil eins sei abschließend zu der Thematik noch gesagt, die Diskussion führe ich auch immer wieder mit Kunden, die sagen, nee, das ist überhaupt gar kein Thema. Wir machen von mir aus 15, 20 Rollen, sind wir absolut d'accord mit. Der eine Account wird doch dann Mitglied aller 15 Rollen, wo ich dann sage, Moment, dann ist dieses Prinzip der Rechte und Rollen eventuell nicht verstanden und noch weniger gelebt, weil mit jeder Rolle muss natürlich zwangsläufig auch ein eigener Account einhergehen, weil wie schaffst du sonst die Trennung? Ne, wenn du am Ende 15 Rollen hast, 15 AD-Gruppen, hast aber wieder den 1, 2, 3 Accounts, die Mitglied aller 15 Rollen sind, dann sag ich, naja, dann sparen wir uns doch die Arbeit für die Analyse dessen und machen einfach alle zum Domain-Admin. Aber dann ist natürlich die Frage eines solchen Projektes aus meiner Sicht gänzlich in Frage gestellt, ne, ob das dann Sinn macht.
Da möchte ich ein Stichwort reinwerfen, aus großer Macht erfolgt große Verantwortung. Jeder möchte irgendwie immer Macht, und mit Macht meine ich halt in dem Beispiel Domain-Admin. Also jeder will halt irgendwie immer Domain-Admin, weil dann kann er damit alles tun, aber irgendwie die Verantwortung da dafür oder welche Verantwortung da dahinter steckt, das ist halt oftmals vielen nicht bekannt. Und ja, wenn halt einmal der Domain-Admin wegkommt und dann sein Name drin steht und er dann quasi verantwortlich ist, dass ein Unternehmen nicht mehr funktioniert, dessen sind sich oft viele nicht bewusst.
Ja, wir erleben das ja auch als Dienstleister ab und zu mal. Zumindest erinnere ich mich da halt zurück, dass wenn ich zum Beispiel meinem Kunden halt eine Citrix-Umgebung aufgebaut habe, mit allem drum und dran, und ich dann eben halt so 7 Tage vor Ort war oder 5 oder so, spielt ja keine Rolle, dann hatte ich schon alles vorbereitet, meinte so, ja, du hast auch schon einen Account und kannst alles machen und so. Und dann meinte ich, ja, was für Berechtigung habe ich? Ja, du bist Domain-Admin. Habe ich auch mal gesagt, so, puh, eigentlich will ich gar kein Domain-Admin sein. Das ist ja schön gut, das ist bestimmt schön einfach für dich, hier mal einfach, ja, ich weiß nicht, welche Rechte du brauchst, kriegst die halt alle. Und dann nachher wird der Account hoffentlich sowieso wieder gelöscht. Natürlich wird er nicht gelöscht, sondern liegt er jetzt einfach halt rum und wahrscheinlich immer noch mit Domain-Admin-Rechten. Aber es ist ja genau das, was ihr gerade sagt. Das ist natürlich halt ein No-Go. Und ich erinnere mich ja da auch an unsere Folge 10, war es, glaube ich, vom November 2023 zurück, die wir mit Marcel Kaye zusammen hatten zum Thema Identity and Access Management. Da ist nämlich gleich dann meine Frage auch an euch beide. Nehmt ihr dann auch die Kollegen dann gleich mit in so ein Projekt? Also ist es dann quasi halt immer so ein gemeinsames Doing oder halt auch so ein Workshop, wo man dann sagt, so, hey, pass auf, wenn wir über Hardening oder Security generell im Infrastrukturthema und im AD-Thema und Windows-Thema und sowas halt alles sprechen und ihr jetzt ja auch Rollen und Rechte angesprochen habt, ist es dann halt auch so ein großes Gemeinschaftsding zwischen den einzelnen Disziplinen?
Jein, würde ich jetzt aus meiner Erfahrung. Es ist am Ende, ne, wie so oft, mein Ausbilder hat immer gesagt, der Reibungskoeffizient, also am Ende das Finanzielle, was da natürlich auch mit reinspielt. Weil man kann natürlich nativ mit den reinen Bordmitteln auch schon sehr, sehr viel tun. Aber natürlich ist es grundsätzlich auch nicht verkehrt, sich über sowas zu unterhalten. Es ist natürlich immer die Frage, wie ist der Kunde aufgestellt? Kann er das leisten? Möchte er das leisten? Also es ist wirklich, das ist so eine ganz individuelle, kundenspezifische Geschichte, so wie aus meiner Erfahrung.
Ja, verstehe ich. Aber dann mach doch mal so ein konkretes Beispiel oder kann auch fiktiv sein. Wie geht ihr an so ein Projekt halt dran? Also wie beginnt es? Was wird wahrscheinlich irgendein Anruf sein oder Vertriebler meldet sich bei euch oder Kunde meldet sich bei euch? Oder also wie beginnt's? Wie geht's weiter? Wie sieht so ein Projektverlauf eigentlich aus?
Also oftmals beginnen wir mit einem AD-Security-Workshop, nennen wir das im Prinzip bei uns, wo wir einfach mal wissen wollen, wo steht der Kunde denn aktuell? Weil oftmals hat man ja eine historisch gewachsene Umgebung. Ein AD besteht ja nicht seit 1-2 Jahren, sondern oftmals so lange es halt das Unternehmen gibt, was halt oftmals...
Marcel Kaye würde jetzt sagen, das ist nicht historisch gewachsen, sondern hysterisch gewachsen.
Ja, genau. Ja,
ja, das ist ganz gut.
Das sieht man leider auch häufig, dass wir einfach mal einen Überblick bekommen, hey, was liegt denn alles im Argen? Und oftmals sieht man halt Dinge, wo dann der Kunde auch erstmal beheben und bearbeiten muss von veralteten Betriebssystemen. Den Rekord, den ich letztes Jahr hatte bei einem Kunden tatsächlich, der hatte noch einen Windows Server 2000 und es war halt nicht nur ein System, was so rumgedümpelt ist, sondern das war wirklich das kritischste System, wo Auftragseingang und Buchung und alles darüber lief. Das sieht man leider häufig. Also 2000 ist es zwar ja ein Rekord, aber 2003, 2008 ist es keine Seltenheit, was man bei Umgebungen sieht. Oder halt auch das ganze Thema AD-Hygiene nennen wir das immer. Räum einfach mal auf im AD. Also was haben irgendwie Accounts verloren, die da seit 10 Jahren sich nicht mehr angemeldet haben? Oder auch auf die Domain-Admin-Gruppe zurückzukommen, naja, guck mal die Domain-Admin-Gruppe an, warum stehen dort 20, 30, 40 Accounts drin, wo niemand mehr benötigt, wo das Passwort 10 Jahre, 20 Jahre alt ist, da war mein, in Anführungsstriche, Rekord, Negativrekord 1997 von einem Domain-Admin. Es geht da einfach erstmal darum zu verstehen, wo steht der Kunde und die Quick-Wins oder einfach mal die Hausaufgaben zu machen. Weil so ein AD-Tiering-Projekt, was wir auch schon so ein bisschen herausgearbeitet haben, das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern ist im Prinzip ein Marathonlauf, so kann man sich's vorstellen, ja. Und Marathonlauf mache ich auch nicht, fange ich heute an und sage, ja, morgen laufe ich Marathon, sondern erstmal muss ich mich drauf vorbereiten und Übungen machen und so. Und das fällt dann aus diesem AD-Security-Workshop raus. Mach einfach mal die Hausaufgaben, die Basics und dann können wir im Anschluss dann das AD-Tiering machen.
Aber die Frage ist, wen adressiert ihr oder wen habt ihr als Gegenüber sitzen, wenn ihr diese ersten Workshops macht? Weil ihr habt es ja eingangs gesagt, die Admins werden nicht eure beste Freunde sein, die sind da vielleicht mit am Tisch, aber Sponsoren werden sie wahrscheinlich nicht sein von dem ganzen Thema, könnte ich mir vorstellen.
Also schwieriges Thema. Ich würde sagen, ich sage nichts oder mein Anwalt. Nein. Okay. Also ich sage mal aus der Erfahrung heraus, die Eröffnungsgespräche, da sitzt natürlich auch gerne mal ein Management mit hinten dran, weil wenn wir dann auch mal eine Hausnummer nennen und sagen, naja, das erledigen wir meist nicht in 5 bis 10 PT-Personentagen, die wir benötigen, unabhängig der internen Ressourcen, die ja genauso aus Kundensicht, aus Kundenseite heraus zu stemmen sind, ist es natürlich, dass das Management auch mit reden will. Wenn wir aber in die wirkliche Designphase, Workshopphase, Umsetzungsphase gehen, da rate ich auch immer, nehm ausschließlich die Admins mit an Bord. Weil das eine ist, ne, wir gehen technisch so tief in die Materie rein, dass ohne jetzt Managern und C-Level zu nahe treten zu wollen, aber das ist ja auch denen ihren Job, sich nicht mit der Technik auseinandersetzen zu müssen, sondern am Ende den ganzen Laden irgendwie aus finanzieller Sicht unter Umständen auch zusammenzuhalten. Ne? Das heißt, gerade wenn wir die Workshops, die Designphase, da ist es ja ganz wichtig auch für uns, dass wir repräsentative, verwertbare Informationen bekommen. Aufgrund dessen wir dann mit dem Kunden zusammen eben ein entsprechendes Design von einem Tier 0, wenn man mal anfangen möchte, oder direkt ein Multitiering, wenn der Kunde sagt, ich möchte gleich mit dem Vorschlaghammer jetzt mal draufhauen. Da ist es ja ganz, ganz wichtig, dass wir auch eben diese verlässlichen Informationen haben. Also es ist im Endeffekt die meiste Zusammenarbeit ist wirklich mit den betroffenen Admins. Ob das immer alle sind, in großen Unternehmen, sei mal dahingestellt. Meistens beschränkt sich das dann auf die AD-Administratoren, aber dadurch, dass wir ja die komplette Infrastruktur in solchen Projekten aus Sicherheitssicht einmal auf links drehen, kommt man ja nicht drum herum, an verschiedenen Punkten eben auch natürlich übergreifend mit den Admins zu reden.
Was mir da auch immer wichtig ist, wenn ich in dem Security-Workshop dann entweder vor Ort oder remote bin, immer vorab zu sagen, es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie Fingerpointing betreiben zu wollen oder irgendwie einen Schuldigen zu finden, sondern wir decken halt einfach die Ist-Situation auf, ja, also um die kann man nicht drumherum diskutieren, das ist einfach Fakt, so sieht's aus, und dann eher nach vorne schauen, wie können wir jetzt damit umgehen. Aber auch da, ja, hat man halt die unterschiedlichsten Reaktionen dann darauf von Schuldzuweisungen. Ja, du warst doch da schuld. Ja, das war doch dein Account und du bist doch blöd. Mhm. Aber das versucht man halt immer dann auf die sachliche Ebene runterzubringen und einfach gucken, hey, wie gehen wir es damit um? Wir sind hier, um euch quasi zu helfen, um euren letztendlich auch Job zu sichern. Ja, lasst uns damit konstruktiv umgehen und die Findings beheben.
Ja. Und ich meine, das ist auch für uns ist dieser Workshop sehr, sehr wichtig, weil da kriegen wir ja auch so ein Bild, wo steht der Kunde. Ne? Also das ist, wenn wir ja in so Projekte reingehen, wir haben Kunden, da musst du gefühlt bei Adam und Eva anfangen. Da muss man wirklich sagen, nee, das Tiering hat nichts mit Tieren zu tun, sondern das ist was anderes. Bis hin zu Kunden, die wirklich auch schon eine solide AD-Security-Basis haben, auf der man natürlich aufbauen kann. Und das ist auch dann das, wo wir dann in diese Workshops, sprich in diese Designphase reingehen, wo wir einfach nach diesem Security-Workshop dann sagen, so lieber Kunde, dann lass uns doch jetzt mal hinsetzen und in der reinen Theorie, wenn du wünschst dir was spielen dürftest, wie würde deine T0 oder deine Multitier-Umgebung natürlich aus der Sicherheitsbrille herausgesprochen aussehen. Und da fangen wir dann an, mit dem Kunden in diese Workshops reinzugehen und zu sagen, wir betrachten jede einzelne dieser vier Säulen, die wir ja voran schon so ein bisschen mal angeschnitten haben, also angefangen über mal zu gucken, welches System würde denn aus unserer Sicht oder in Absprache mit dem Kunden in welches Tier eingeordnet werden? Ist das jetzt vielleicht ein System, wo der Kunde sagt, ja, aber das ist doch eine Applikation, wo wir aber vielleicht sagen, ja, nee, Moment, das ist aber ein Tier-0-System, weil damit Admin-Accounts verändert werden können und somit ist das natürlich ein sehr, sehr schützenswertes System. Genauso weiter, wie könnte diese administrative Workstation aussehen. Ist es das klassische physikalische Notebook, was Sinn macht, oder reden wir vielleicht über eine hoch abgesicherte virtualisierte Umgebung, die der Kunde vielleicht schon hat, sei es Citrix, sei es vielleicht auch eine VMware oder, worauf wir dann natürlich aufbauen können, bis hin zu Recht und Rollen. Auch da haben sich viele Kunden schon Gedanken gemacht, der eine mehr, der andere besser. Aber das ist eben das, was wir dann natürlich in dieser Designphase mit dem Kunden in den einzelnen Workshops zusammen besprechen. Und daraus erfolgt dann quasi ein Konzept. Das heißt, der Kunde kriegt dann, bevor wir in die Umsetzung gehen, kriegt er ein Tier 0 oder ein Multitiering-Konzept, in dem wir auch sagen, das ist die Basis auch für die Umsetzung. Da reden wir aber noch nicht von einer technischen Umsetzung in der Detailtiefe, weil das können wir zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht liefern, weil wir trotz der Workshops, trotz der Gespräche, trotz allem nicht in der Tiefe natürlich die komplette IT-Infrastruktur des Kunden kennen. Aber das wird einfach die Basis immer für die Umsetzung sein.
Okay, jetzt habe ich während des ganzen Gesprächs und mit Blick auf die Uhr stelle ich auch gerade fest, die Zeit läuft uns davon. Aber ich habe hier noch drei Fragen.
Sind schon mehr als 5 Minuten rum, kam mir nicht so vor.
Dein Redeanteil war auch weniger als 5 Minuten, definitiv, Timo.
Ich wollte es noch sagen, danke.
Aber lass mich mal kurz auf meine Fragen zurückkommen, bevor ich sie nämlich vergesse. Ich fange mal mit dieser Frage an, weil das hast du jetzt nämlich gerade so beschrieben und da ist mir nämlich eingefallen, ja, was ist denn eigentlich mit? Und zwar, was ist denn, wenn ich eigentlich Systeme, oder nee, verstehe ich das richtig? Ich habe zum Beispiel Systeme jetzt in T1 und ich habe Systeme in T0. Es gibt ja aber auch, also jetzt habe ich ja ein System in T1, das muss aber ja mit Systemen in T0 kommunizieren, wie zum Beispiel natürlich mein Active Directory. Das ist dann aber schon natürlich immer noch technisch und auch nach dem Turing-Modell auch immer noch möglich. Ich reduziere es aber dann eben auf Protokolle, Ports, was auch immer, damit auch dann nur das halt dann eben passieren kann. Das ist doch erstmal, habe ich erstmal richtig verstanden, so, oder?
Korrekt, ja. Also wenn ich den Domain-Controller komplett wegisolieren würde, dann würde die komplette Umgebung genau. nicht mehr funktionieren. Okay. Also bei der Einschränkung betrifft es halt hauptsächlich die administrativen Tätigkeiten, also mit welchen Accounts melde ich mich administrativ dort an, welche Service-Accounts sind dort vorhanden, mit welchen Rechten und so weiter. Und letztendlich macht man dem Tiering auch, wer kontrolliert welches System? Also ein Domain-Controller kontrolliert über Gruppenrichtlinien als Beispiel einen Server oder auch Clients. Ein Server, der im T1 steht, kontrolliert eventuell einen Client, also klassisch irgendwie VESUS oder SCCM oder irgendwelche Softwareverteilungslösungen. Der steht normalerweise im T1, der kontrolliert einen Client. So, diese Zugriffe, die müssen natürlich möglich sein. Aber halt, dass ich nicht von einem niedrigeren Tier irgendwie in ein höheres Tier komme mit Accounts, das gilt es zu verhindern.
Verstehe. Okay, das ist natürlich auch gleich der Punkt für meine nächste Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel halt an sowas wie eine Virtualisierungslösung denke, sei es nun Omnissa, Horizon oder Citrix, Virtual Apps und Desktop oder was auch immer, da ist es ja oft so, oder ab und zu, vielleicht auch selten so, dass der Hersteller dann in seinen Aussagen, in seinen offiziellen Dokumenten oder so sehr schwammig ist oder vielleicht nicht ganz so detailliert, wie es jetzt eigentlich Voraussetzung für ein AD-Tiering wäre, was, sag ich mal, Ports oder Berechtigung oder sowas halt angeht. Ja. Wie geht ihr damit um?
Es ist ein leidiges Thema und das ist auch das, was die Projekte halt herausfordernd machen. Ich meine, früher war das üblich, wie du auch schon erwähnt hast, yo, ich brauche halt irgendwie einen Service-Account, dann machen wir halt zum Domain-Admin, weil dann wissen wir, dass es funktioniert. Deswegen sind so Tiering-Projekte, also nicht nur das Projekt an sich, aber auch später der Betrieb, etwas umständlicher, weil ich erstmal herausfinden muss, welche Rechte benötigt denn wirklich der Service-Account, weil Hersteller machen sich oftmals halt auch einfach. Die schreiben halt hin, ja, der braucht Domain-Admin-Rechte, weil sie selber gar nicht wissen, was für Rechte er braucht. Sie wissen halt nur, mit dem Domain-Admin geht's halt. Ja, und deswegen schreiben die das dann dort so hin. Das ist halt die Challenge, genau herauszufinden und zu identifizieren. Braucht der lokale Admin-Rechte? Braucht der Domain-Admin-Rechte? Nee, er muss vielleicht einen User-Account mal anlegen. Oder für die Installation brauche ich Domain-Admin-Rechte, aber für den späteren Betrieb nicht. Und so weiter. Das sind die ganzen Challenges, die man da hat.
Analyse, Analyse, Analyse.
Heißt aber auch, man plant schon diese Ausfälle, wenn ich es vielleicht so nennen darf. Also sprich, man schaltet was ab, weil man sagt, eigentlich brauchen wir es nicht, aber wir können es nicht hundertprozentig sagen, dann schalten wir es mal ab. Dann kann halt sein, dass montags morgens kurz mal die Umgebung steht. Man wusste ja, was man abgeschaltet hat. Man muss es wieder aktivieren, weiß, okay, der Service braucht es aber noch. Das heißt, das wird auch mit einkalkuliert, beziehungsweise auch von vornherein von euch auch schon klar kommuniziert. Achtung, wenn wir es nicht hundertprozentig wissen, dann müssen wir studieren, also ausprobieren das Ganze, um dann zu testen, brauchen wir es oder brauchen wir es nicht.
Also wir versuchen auf jeden Fall keine Ausfälle zu produzieren in so einem Projekt und da kommt das, was Timo gerade gemeint hat, Analyse. Also wir müssen vorab wirklich ausführlich analysieren und Eventlogs lesen und auswerten und erst vielleicht Dinge umstellen, bevor man dann letztendlich ein System, ich sag mal, umstellen kann für das Tiering oder für das Hardening. Aber nichtsdestotrotz, ein Restrisiko bleibt leider immer, das bekommt man nicht weg.
Es ist aber also ich sage das den Kunden auch, es gab bei mir kein Projekt, wo es nicht an der einen oder anderen Ecke etwas gekratzt hat. Aber das sind Themen, wie du ja auch gesagt hast, Thorsten, wo man sagt, man weiß, was man getan hat. Ich gehe zum Beispiel auch nicht her und mache so einen Change Freitagabend, sondern ich sage, lass es uns bewusst. Nee, Freitagnachmittag. Ja, oder Freitagnachmittag.
Und dann im Urlaub noch gehen, ne?
Ja, recht. Ich sag dann auch, ab jetzt bin ich nicht mehr erreichbar für dich, lieber Kunde. Nein, also ich gehe da auch gerne her, wobei das natürlich auch immer so ein bisschen eine persönliche Vorgehensweise ist und sage, lass es uns doch in den bewussten Betriebsstunden tun, weil dann kriegst du es sofort mit und dann haben wir natürlich auch sofort die Möglichkeit zu agieren. Und ganz oft ist es eben nur Protokoll abgeschaltet, dann aktiviert man es wieder. Also der Weg wieder zurück, der Fallback, der ist ja nicht, dass wir irgendwie Tage beschäftigt sind. Und dadurch, wenn wir dem Kunden das erklären und ganz offen kommunizieren, dann sind viele Kunden am Ende auch bereit zu sagen, naja, alle Analysen in Ehren, wo ich dann aber auch manchmal sagen muss, jetzt lass uns doch mal gehen, jetzt lass uns den Hebel mal umlegen. Wir sind dabei, wir bringen ja auch einen gewissen Erfahrungsschatz mit, Erfahrungen, Werte, wo wir wissen, da könnte es potenziell irgendwie Probleme geben und dann funktioniert das auch.
Meine nächste Frage ist, die kann wahrscheinlich relativ kurz beantwortet werden, die könnt ihr mit Ja, Nein oder oh gut, die Idee sollten wir mal dran denken, beantworten. Habt ihr mal in euren Projekten darüber nachgedacht oder hattet ihr es vielleicht schon, dass ihr Kollegen aus dem Adoption and Change Team mitgenommen habt, die euch gerade in Bezug auf die Admins, die dann so sagen, oh nein, 4 Accounts und oh nein, will ich alles nicht, das sind mir zu harte Veränderungen, da quasi psychologischen Beistand euch mitgenommen habt von uns, die sich dann darum kümmern?
Also ich sag mal, gute Idee. Das Thema ist natürlich, dann müssen wir auch Adoption und Change dahingehend erstmal befähigen, in Anführungsstrichen, ne? Weil es ist natürlich doch ein ganz anderer Ansatz als das jetzt in den klassischen M365-Themen. Was wir oft merken, ist natürlich auch der im Laufe des Projektes, dass der Kunde und die Admins das auch selber so ein bisschen mitkriegen. Dieser Gedankenwandel, von dem ich ja eingangs gesprochen habe, dass sich die Arbeitsweise faktisch ändern wird. Aber von meiner Seite, gute Idee, nur um meinen Redeanteil der wenigen Minuten, die ich bisher hatte, nochmal ein bisschen zu erhöhen.
Find ich auch eine gute Idee, weil so Projekte sind oftmals so, ich sag mal, menschlicher Natur, oftmals nicht technisch, sondern es geht halt darum, man nimmt in Anführungsstrichen jemand was weg. Und das sind halt menschliche Befindlichkeiten, die in solchen Projekten dann auch zu Trage kommen, die man auch nicht vernachlässigen darf. Das, was so Timo ganz am Anfang gemeint hat, jeder Admin könnte, wenn er die Rechte hat, das Tiering wieder aushebeln und dann hat man halt nichts gewonnen. Deswegen muss man in so einem Projekt auch beibringen, hey, wir machen das aus den und den Gründen.
Ja. Und eine allerletzte Frage, die ich noch habe, kann es vielleicht ein bisschen unfair sein, weiß ich gar nicht. Aber du hattest ja vorhin gesagt, AD-Tiering ist ja ein Modell. Also wie gesagt, ist ja kein Produkt, wo ich sage, ja, kaufe ich hier, packe in den Warenkorb und danach ist alles wieder gut, sondern es ist ja im Endeffekt ähnlich wie bei Zero Trust ja auch. Es ist ja auch nichts, was ich eben mal so kaufe und dann schläge ich einen Schalter um und alles ist halt dann Zero getrusted. Sondern es ist ja ein Modell und ich muss, und im Endeffekt hätte man das ja auch schon vor 30 Jahren so machen können. Wir haben es halt nur nicht gemacht, weil die Angreifer vielleicht noch nicht so populär waren oder wir oder und die Unternehmen noch nicht so interessant waren. Das Internet, Neuland und so, pipapo, kennen wir ja alles. Aber dadurch, dass die Einschläge näher kommen, kümmern wir uns jetzt halt um sowas, unter anderem halt auch. Und AD-Tiering ist halt ein Modell. Die Frage, die ich dazu habe, ist, gibt es eigentlich auch andere Modelle, die aber Ähnliches am Ende vollführen, die von denen ihr wisst, man kann das auch so und so machen oder es gibt andere AD-Security-Modelle, die auch auf dem bewährt sind oder ist das quasi wirklich gerade so der Platzhirsch und das, was weltweit und getan wird?
Also aus meiner Sicht, wenn wir über ein On-Prem-AD sprechen, kommt man um ein Tiering nicht drum rum und es ist auch kein neues Produkt oder so, sondern das hat auch Microsoft schon sehr lange in seinen Docs-Artikeln, hey, das sollte man tun. Es geht aus meiner Sicht heute eher darum, vielleicht das anders zu betiteln mit so Schlagworten, wie du auch schon erwähnt hast, mit Zero Trust, was ja letztendlich auch eine Art Tiering ist, nur halt noch weitergeführt im Prinzip auch auf allen anderen Ebenen bis hin halt zur Cloud-Welt. Also oftmals bewegen wir uns nicht nur rein on-prem, sondern wir haben Cloud-Anbindungen und dort trifft es im Prinzip genauso zu, dass man auch dort in irgendeiner Art Tiering betreiben muss.
Cool. Habt ihr noch irgendwelche coolen Anekdoten? Ich finde immer Anekdoten, es ist immer noch so schön für die Zuhörer. Irgendwas, wo ihr sagt, so hey, ich habe noch einen aus irgendeinem Projektgeschäft irgendwas oder was irgendwie witzig war oder total komisch, also wie zum Beispiel das mit dem Server 2000 oder sowas halt. Ich hatte ja auch schon mal von einem Kunde erzählt, der halt über sein Fax halt angegriffen wurde, halt über das Tier-30-Protokoll war es, glaube ich. Aber habt ihr noch irgendwelche coolen Geschichten, also cool im Sinne von, dass sie einfach interessant sind?
Nicht, du meinst nicht traurig?
Es kann auch traurig sein. Es kann auch eine traurige Geschichte sein. Ist in eurem Umfeld wahrscheinlich häufiger der Fall, dass es traurig ist als cool, sage ich mal so. Aber ja, einfach so, wo man, ja, einfach auch, kann auch eine traurige Geschichte sein. Warum nicht natürlich? Aber halt so aus dem wahren Leben.
Also eins hatte ich schon erwähnt mit dem Rekord von 1997, ein Domain-Admin-Kennwort. Das andere, ein Kunde hatte geschafft, über verschachtelte Gruppenmitgliedschaften, also User war mit der Gruppe Mitglied, der Gruppe Mitglied, der Gruppe Mitglied, dass jeder Account Domain-Admin-Rechte hatte, also jedem Unternehmen hatte Domain-Admin-Rechte. ja, kann man machen, das geht alles.
Entschuldigung.
Ja, dann funktioniert alles.
Ja.
Oder klassisch Passwörter im Description-Feld. Also wirklich im AD, im Beschreibungsfeld Passwörter stehen zu haben, das passiert wirklich sehr häufig. Und das leidige Thema Passwörter, also auf das komme ich immer wieder zu sprechen. Username gleich Passwort, sieht man leider häufig an, auch von einem Domain-Admin. Kundenname 2024, Ausrufezeichen, das sind einfach so die Passwörter, die probiert man einfach mal. Und wenn man Pech hat, ist kein Domain-Admin dabei. Ja. Das, irgendein User wird es haben.
Okay. Ich kann da nur noch ergänzend dazu sagen, bei mir ist immer auch die VIPs, die manchmal einem da so einen Strich durch die Rechnung machen, im Sinne von, ne, die jetzt irgendwelchen Härtungsmaßnahmen sich nicht unterordnen wollen, wo man dann immer wieder Diskussionen führt, warum das denn jetzt für den Manager auch Sinn macht, weil eben auch diese eine, das ist ja das Perfide an der Geschichte, die Angreifer, die gehen mit einer Kreativität dran, die werden diesen einen Account, die werden dieses eine System, was sich keiner getraut anzufassen, weil es schon seit gefühlt 400 Jahren im Unternehmen ist und wahrscheinlich schon irgendwo einbetoniert ist, aber noch laufen muss, wird der Angreifer finden und wird darüber das ganze Thema ausnutzen. Also es ist einfach immer wieder erstaunlich, diese Angst, die ich auch feststelle, wo die Kunden haben, an die bestehenden Systeme ranzugehen. Und auch eben bei Managern, wo ich sage, ja, dann holen wir den Manager doch mal an unseren Tisch und erzählen ihm mal, wie es ihm denn geht, wenn sein Unternehmen schlimmstenfalls kompromittiert wurde. Was heißt das denn? Na, auch monetär gesprochen. Das ist ja auch immer wieder diese Diskussion mit, warum braucht ihr so viele Tage, wenn man das mal gegenüberlegt, mit was kostet dich denn ein Tag Komplettausfall deiner IT-Infrastruktur, dann relativiert sich so ein Gesamtprojektthema gegenüber einer Kompromittierung dann relativ schnell.
Ja, ganz klar. Ja, und ist wirklich ein herrliches Beispiel, was du gerade gebracht hast mit den VIPs, Geschäftsführern oder welches C-Level auch immer. Das fällt uns ja auch immer wieder beim MDM auf, Modern Device Management. Wenn da halt dann Clients quasi halt abgesichert werden sollen, dann macht man halt für die Sekretärin das halt so hart wie möglich, für den Frontline-Officer so hart wie möglich. Dann kommt man irgendwann zu der VIP-Gruppe und dann so,
die müssen wir ausschließen von MFA.
Genau, die kriegen keinen MFA, das ist zu kompliziert für die, das will der einfach nicht. Oder nee, Passwort soll bei denen aber nur vier Zeichen lang sein. Oder, und das soll sich auch nur alle 3 Jahre ändern, sonst wird der wahnsinnig und dann kriegen wir immer Ärger und so. Wo ich sage, hä? Da brauchen wir es gar nicht machen.
Ja.
Also
ja.
Das ist ja oft ist es ja auch so die erste, also weiß ich jetzt nicht genau, aber zumindest habe ich mal das Gefühl, das sind ja auch so, die im Rampenlicht stehen. Und ja auch die bekanntesten Accounts, weil sie halt entweder irgendwo im Impressum stehen oder im Handelsregister oder wo auch immer. Und die anderen kenne ich ja namentlich gar nicht oder sowas. Wo ich mir denke, warum sollen wir bei denen halt weniger Sicherheit ansetzen als bei den anderen? Eigentlich müsste es genau andersrum sein.
Du sprichst mir aus der Seele. Es ist ja genau dieses Thema Targeted Attack, wo wir ja auch noch unterscheiden, oder Automated Attack. Also ist es irgendein Botnetz, was einfach mal alle Public IPs abfragt und offenen Ports und irgendwelche Automatismen laufen? Oder gibt es eine Hackergruppe, die sagt, so, und heute nehmen wir die Geier T-Mobile GmbH mal unter die Lupe und schauen mal, der Timo Geier steht hier im Impressum als Geschäftsführer. Gucken wir doch mal, in welchem Dackelclub er vielleicht Mitglied ist und versuchen ihm somit über eine Phishing-Attacke irgendeine Seite zu fingieren, um ihn zu bewegen, dort reinzugehen. Oder auch ganz oft das Thema im Financial-Bereich, ne, dass man weiß, wer ist der Financial Director, der CFO, und dann sich quasi im Namen, also ihn personifiziert, ist ja auch so ein ganz, ganz tragendes Thema im Moment, den fingiert irgendein gehacktes Excel oder irgendein maliziöses Excel beispielsweise anhängen und irgendeinem Mitarbeiter schicken und sagen, hier, ich habe diese Rechnung gekriegt, ich habe gerade keine Zeit, bitte schau mal nach und überweis das. Natürlich wird der Mitarbeiter diese E-Mail aufmachen, sofern die E-Mail relevant aussieht, ne? Legitimiert aus Sicht des Mitarbeiters in der Finance-Abteilung. Und das ist so ein ganz, ganz tragender Punkt, dass eigentlich genau diese Kollegen auch sehr sensibilisiert werden sollten für das Thema, ne? Dass die eben Bescheid wissen und eben nicht sagen, nee, ich will mein Passwort nicht ändern und ich habe nur das 3-Zeichen-Passwort seit 15 Jahren, weil das kann ich blind eingeben, auch wenn ich im Flugzeug sitze und sonst irgendwas mache. Ja, okay, dann lass uns über die gänzliche, über das gänzliche Projekt unterhalten, ob es dann aus dem Sinn heraus wirklich Sinn macht, in Anführungsstrichen.
Okay, ja, cool. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, Call to Action heißt, all diejenigen, die sich zum Thema AD-Tiering oder AD-Security generell noch keine Gedanken gemacht haben, sollten besser gestern als morgen damit angefangen haben, zumindest entweder uns mal zu kontaktieren oder sich anderweitig darüber schlau zu machen und Gedanken zu machen, wie kann ich meine Infrastruktur absichern, dass ich nicht einige Wochen oder Monate später nachher dann Insolvenz anmelden muss oder vielleicht auch gar nicht so schlimm, aber dann halt trotzdem einen hohen Betrag zahlen muss, um mich erstmal wieder freizukaufen und dann immer noch nicht davor gefeit bin, nicht einfach schon wieder verschlüsselt zu werden und dann halt immer alle 6 Monate wieder.
Soll auch schon vorgekommen sein.
Ja. Genau, habe ich auch schon mal gehört. Von daher lieber so jetzt damit anfangen, als sich noch weiter Gedanken dazu machen. Klar, es wird wehtun. Habt ihr ganz klar gesagt, das ist der Spagat zwischen Sicherheit und Usability und man wird sicherlich Schmerzen haben, aber ich denke, diese Schmerzen sind erträglicher als das, was im Worst-Case-Szenario dann ertragen werden muss. Von daher vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr uns über dieses Thema so ausführlich informiert habt. Für mich war das war einfach wieder spektakulär zu hören, wie weit das geht und wie tief ihr auch da drin steckt einfach. Aber ist ja natürlich klar, ist ja euer Job. Also, aber ist halt krass, man kriegt ja nicht immer alles mit. Weil IT ist ja heute nicht mehr nur so, wir hatten ja früher mal diese Generalisten, gibt es ja heute auch noch ein paar, aber dann halt so wirklich so dieses, was muss sein, bedeutet das eigentlich alles, AD-Tiering und diese ganzen anderen Fachdisziplinen und sowas halt. Und da dann halt wirklich mal so in so einer Stunde halt mal so ein Deep Dive-Einblick zu bekommen, was alles in dem Scope steckt, ist dann halt doch mehr, als ich auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich gestehen. Also von daher Hut ab dafür.
Sehr gerne.
Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel, sehr weitergeholfen.
Vielen Dank auch von meiner Seite an euch beiden. Ja.
Klar, gerne.
Abschließend, fangt heute an, eure Domain-Admin-Gruppe zu bereinigen.
Ja, genau. Nehmt die 50 Accounts, die vielleicht im Laufe der Jahrzehnte dort reingewandert sind, bestenfalls raus. Für alles andere stehen wir gerne zur Verfügung.
Ja, großartig. Dann fange ich da schon mal in meiner Umgebung mit an.
Sehr schön. Ja, dann verlassen wir unseren digitalen Workspace und gehen zurück in den analogen Zoo. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der digitale Arbeitsplatz uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum, wo wir gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder. Und falls ihr noch irgendwas loswerden wollt, schreibt uns doch an podcast@sva.de. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.
Servus.
Danke, ciao.